stehen die jetzt richtig hier, diese Mikrofone?
Nee. Nee, ne? Eigentlich nicht, aber nee. Judith hat schon entdeckt.
Irgendwie, das kommt mir irgendwie noch komisch. Ist das so gut, ja? Ja,
wir werden gleich hören, ob was rauskommt.
Ja. Diese Dinger sind so bedrohlich nah hier. Das ist wie bei so einem Fernsehinterview, wenn er einmal auf die Pelle gerückt wird. Aber ich denke, ich gewöhne mich dran. Ein paar Sätze zu mir selber. Ich heiße Georg Grobe und bin Rentner. So kann man das auf den Punkt bringen. Ich bin Pastor im Ruhestand seit 2 Jahren. Und das Schöne ist, wenn man als Pastor im Ruhestand ist, dann hat man den großen Vorteil, die ganzen Pflichtaufgaben, die man bis dahin machen musste, die man auch gemacht hat, aber nicht mit tiefstem inneren Antrieb, die muss man nicht mehr machen. Man kann sich auf die vielen schönen Dinge konzentrieren, die man immer schon gern gemacht hat, die einem immer schon wichtig gewesen sind. Und dieser Abend, einmal im Jahr, das habe ich auch schon gemacht, als ich noch nicht Rentner war. Dieser Abend, einmal im Jahr, das ist für mich etwas sehr, sehr Besonderes. Ich komme sehr gern hier. Ab und zu bin ich auch mal zwischendurch aufgetaucht. Aber regelmäßig, obwohl ich jetzt Rentner bin, regelmäßig schaffe ich das immer noch nicht. Ich habe die größte Zeit meines beruflichen Lebens als Referent fürs Missionswerk in Hermannsburg gearbeitet. Und weil das südliche Niedersachsen und das nördliche Hessen auf der letzten beruflichen Etappe mein Arbeitsschwerpunkt gewesen ist, hat sich das nahegelegt und angeboten, dass wir als Familie in Bovenden gewohnt haben. Und als dann der Ruhestand kam es keinen vernünftigen Grund, aus Bovenden wegzuziehen. Außerdem ist es ja so, wenn man dann vom Alter her so fortgeschritten ist und zieht irgendwo anders hin, da warten nicht zig Leute im gleichen Alter auf einen, die darauf warten, endlich neue Freunde zu finden, sondern die meisten, die haben dann schon ihre Freunde. Und wir haben nun hier gerade welche gefunden in der Gegend, deswegen sind wir hier geblieben und möchten auch gerne hier bleiben. Ich bin verheiratet, wir haben 3 Töchter und 4 Enkelkinder. Ich glaube, das rundet die ganze Geschichte noch ein bisschen ab. Helmut, das waren jetzt mehr als 2 Sätze, aber die sind okay so. Ja. Gut. Die Vorgabe war ja, dass es um einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium Kapitel 12 geht. Und ich durfte mir aussuchen, welchen Abschnitt ich nehme. Und ich bin zielsicher bei einem Abschnitt hängen geblieben, der einmal in meinem Leben eine ganz wichtige Bedeutung gehabt hat. Das muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Sie kriegen den Abschnitt gleich noch in schriftlicher Form in die Hände. Wir lesen das auch ausgiebig miteinander. Ich bin 9 Jahre lang Pastor im Ausland gewesen, in Südafrika, in einem Kirchenverband, der mal früher von deutschen Auswanderern gegründet worden ist. Und im Ausland ist das dann so, die Tradition, aus der man kommt, die ist einem noch wichtiger, als wenn man zu Hause da lebt, wo man groß geworden ist. Und ich kam voll mit einem Herzen von Ideen, was alles wichtig sein könnte für die Kirche der Zukunft, und merkte in unserem Umfeld, in unserem Verband, so riesig viele waren das gar nicht, in unserem Verband von Auswanderergemeinden waren Menschen, die sahen das etwas anders als ich. Die hatten das Gefühl, für die Zukunft ist es wichtig, dass wir unsere Liturgie bewahren und dass möglichst vieles so bleibt, wie es immer gewesen ist, und dass wir auch weiterhin die Lieder singen, die unsere Vorfahren gesungen haben. In meiner speziellen Gemeinde, wo ich war, war das anders, da war eine größere Offenheit, aber drumherum war das manchmal etwas zäh und etwas klebrig. Und dann hatte ich Besuch von einem Freund, der in einer anderen Kirche gearbeitet hat, und habe zu ihm gesagt: Du Wolf, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin hier im falschen Film. Und dann guckte er mich an und sagte: Da kannst du recht haben. Und das ist ja dann so, wenn ein Freund zu Besuch kommt und man öffnet sein Herz für diesen Freund, dann erwartet man ja eigentlich, dass er einem Mut macht und sagt: Du übertreibst ein bisschen und du siehst das zu eng, und guck mal, da gibt es doch noch andere Gesichtspunkte. Und dann hatten wir eine Synode unserer Kirche, und da war ich, da wurde natürlich im Eröffnungsgottesdienst wurde etwas gelesen, und dann kam ausgerechnet dieser Abschnitt. Und da hatte ich das Gefühl, das ist mir so tief reingegangen, dieser Abschnitt, der gelesen wurde, ist mir so tief reingegangen, dass ich das Gefühl hatte, jetzt ist eigentlich wieder alles klar. Also dafür bin ich hier und dafür möchte ich leben und dafür möchte ich mich einsetzen und das ist es auch wert. So, nachdem ich hoffentlich eine gewisse Neugierde erweckt habe jetzt mit dem, was ich gesagt habe, sollen Sie diesen Text auch zum Mitlesen bekommen und ich lese ihn dann für uns. Können wir das eben mal durch die Reihen geben? Ich hab hier auch noch einen Rest.
Braucht ihr noch welche dahin? Alle da? Gut.
Vielleicht vorweg noch, dieser Abschnitt steht am Ende vom, im Johannesevangelium, so wie Johannes das schildert, am Ende vom öffentlichen Auftreten von Jesus. Anschließend Kapitel 13 kommt die Fußwaschung, wie Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht und dann wird berichtet, was er mit ihnen besprochen hat, um sie auf die Zeit vorzubereiten, wo er nicht mehr anfassbar und sichtbar unter ihnen ist. Und dann geht es auf sein Leiden und auf sein Sterben zu. Also die letzten Worte, die Jesus in der Öffentlichkeit gesagt hat. Und ich habe das Gefühl, hier ist nochmal ganz, ganz viel Wesentliches von dem, was mit Jesus in unsere Welt gekommen ist, zusammengefasst. Jetzt lese ich aber. Jesus aber rief, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Weil das so eine intensive persönliche Bedeutung für mich hat, aber besonders auch, weil ich das Gefühl habe, hier ist fast alles drin, was Jesus an anderen Stellen gesagt hat, kurz angedeutet, nochmal auf den Punkt gebracht, denke ich, wir werden dem nicht gerecht, wenn ich jetzt in 3 Schritten oder in 4 oder in 5 Schritten sagen würde, erstens, zweitens, drittens, viertens, sondern ich möchte gerne im Sinne einer christlichen Meditation, ich hoffe bei dem Stichwort Meditation, schreckt jetzt niemand innerlich zusammen und denkt, oh, jetzt wird es buddhistisch hier. Es gibt ja in der christlichen Kirche eine lange, kostbare Tradition von Meditation. Manche haben das aus dem Blick verloren und sind erst wieder hellhörig geworden im Blick auf Meditation, als das aus der Ecke des Buddhismus hier nach Deutschland kam und hatten gar keine Ahnung, weil das irgendwie in Vergessenheit geraten ist, was für eine reiche Tradition an christlicher Meditation es gibt. Ich habe das Gefühl, wir werden dem, was hier steht, am besten gerecht oder kommen da am intensivsten ran, wenn wir uns sozusagen meditativ annähern. Deswegen haben Sie auch alle die Abschnitte in die Hand bekommen. Die sind auch vom Format her, Sie merken, es ist nichts dem Zufall überlassen, die sind vom Format her so, die können Sie hochkant in die Bibel legen. Sie können auch noch ein paar, wir haben noch ein paar über, Sie können die dann auch mitnehmen. Und ich möchte gern nach einer Methode vorgehen oder nach einigen Schritten vorgehen, die vermutlich eine ganze Reihe von Ihnen kennen. Manche kennen das unter dem Stichwort Bibel teilen, andere als 7-Schritte-Methode. Ich nehme jetzt aber nur 4 Schritte aus der ganzen Geschichte heraus. Der erste Schritt, lassen Sie uns noch einmal diesen Abschnitt mit Ruhe angucken. Ich lese nochmal, dass Sie mitlesen können. ich habe den Eindruck, oft ist es so, auch bei Lesungen in Gottesdiensten, da wird so schnell gelesen, dass man innerlich mit der Seele, mit dem Herzen gar nicht richtig mitkommt und die Worte, gerade wenn es so intensive Sätze sind wie hier, die prallen an einem ab wie der Regen am Regenschirm und gehen gar nicht dahin, wo sie eigentlich hin sollen, nämlich in die Seele hinein. Also, ich lese bewusst noch einmal und zwar so, dass Sie jetzt nicht denken, gleich schläft er ein, sondern dass ich bewusst Pausen mache, damit Sie das einen Augenblick nachklingen lassen können. Jesus aber rief: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, wird ihn richten am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Bei dieser sogenannten Sieben-Schritte-Methode ist ein wichtiger Schritt, dass man ruhig und mit Andacht miteinander liest. Das ist für kleine Gruppen eigentlich gedacht, die miteinander die Bibel lesen. Wir sind jetzt eine größere Gruppe. Aber ich denke, deswegen habe ich auch nur 4 Schritte rausgenommen. Aber ich denke, das passt gut für diesen Abschnitt und das passt gut für uns. Und dann kommt als nächstes, dass man sich nochmal eine Zeit der Ruhe nimmt, wo man diese Worte auf sich wirken lässt. Noch mehr und noch länger und noch intensiver, als es vorher der Fall gewesen ist. So, deswegen hat man auch den Text kopiert vor sich, dass man sich was anstreichen kann und vielleicht ein besonderes Schlüsselwort, was einem besonders wichtig erscheint, einkreist. Man kann natürlich auch, da sind die Geschmäcker ja verschieden, mit Textmarker arbeiten, wie auch immer. Ich möchte Ihnen einen kleinen Augenblick Zeit geben, dass Sie nochmal, wenn Sie möchten, was anstreichen können oder nochmal einfach überlegen können, auch ohne was anzustreichen, wenn Sie jetzt kein Schreibwerkzeug dabei haben, nochmal zu überlegen, welcher Halbsatz ist mir besonders wichtig oder welcher ganze Satz ist mir besonders wichtig oder welches Stichwort spricht mich auf Anhieb an. Ich würde Ihnen jetzt gerne mal sagen, was für mich die Worte sind, die mich in besonderer Weise angesprochen haben. Und Sie haben dann die Gelegenheit, auch nochmal für sich weiter zu überlegen. Wie ist das mit den Worten, die Sie angesprochen haben? Es geht jetzt nicht um richtig oder um falsch. Das ist hier kein Theologieseminar, wo es darauf ankommt, das richtige Wort auch zu markieren. Das kann, je nachdem, wo man innerlich gerade steht und was einen gerade beschäftigt, das kann sehr unterschiedlich sein. Der erste Halbsatz, an dem ich innerlich kleben geblieben bin, war gleich im ersten Vers, in Vers 44, dass Jesus sagt, wer an ihn glaubt, der glaubt nicht, letztlich nicht an ihn, sondern an den, der ihn gesandt hat. Damit meint er Gott und anschließend gebraucht er ja noch zweimal das Wort, das er oft gebraucht für Gott, nämlich dass er vom Vater spricht. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Das ist ja dann im nächsten Satz nochmal extra ausgedrückt. Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und dann habe ich einen großen Kreis gemacht in Vers 46 um das Stichwort Licht. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Ich sage anschließend gleich noch etwas mehr dazu, dass mit Jesus Licht in unsere Welt gekommen ist. Dass da, wo Menschen Jesus in den Blick bekommen, dass es da hell wird in ihrem Leben. Und dann ein nächster Satz, der mir ganz wichtig ist. Die zweite Hälfte von Vers 47, dass Jesus sagt, er ist nicht gekommen zu richten, sondern er ist gekommen, um zu retten. Mir ist das auch wichtig vor dem Hintergrund, dass ich weiß, es gibt Menschen, die haben diese Angst, die haben diese Sorge. Wenn es um Gott geht, dann wird Gericht gehalten, dann wird gerichtet. Und Jesus sagt, nein, er ist zum Retten gekommen. Und dann, das hatte ich ja eben schon gesagt, das Stichwort Vater ist mir ganz wichtig. Und dann aber auch nochmal im letzten Satz, ist ja eine merkwürdige Formulierung. Sein Gebot ist das ewige Leben. Das, was er will für uns, ist das ewige Leben. Bei Gebot denke ich erstmal an die 10 Gebote, aber das ist ja hier so ein bisschen anders. Das ewige Leben, das ist es, was Gott für uns will. So, und wenn man dann bei den 7 Schritten das einen Augenblick lang hat auf sich wirken lassen. Man kann in einer kleinen Gruppe das dann auch so machen, dass genauso wie ich es jetzt gemacht habe, Einzelne, die dabei sind, auch einzelne Worte oder einzelne Halbsätze oder ganze Sätze laut aussprechen. Dann geht es in dem nächsten Schritt darum, dass man sich gegenseitig mitteilt, warum einem ein bestimmtes Wort wichtig ist oder warum einem ein bestimmter Gedanke wichtig ist. Ich möchte das jetzt experimentweise mal kurz mit Ihnen versuchen und Sie ermutigen, wenn Sie das möchten, mit Ihren Nachbarn rechts oder links, zu zweit oder höchstens zu dritt, mal sich kurz darüber auszutauschen, was Sie angesprochen hat und warum es Sie angesprochen hat. Aber Sie sind ja nicht eingeladen worden zu einem Bibelgespräch hier, deswegen möchte ich Sie auch nicht vergattern. Mir ist das wichtig, dass in Deutschland auch weiterhin Religionsfreiheit herrscht. Deswegen, wenn Sie für sich persönlich das Gefühl haben, für mich ist es jetzt das Beste, wenn ich in der Stille einfach für mich noch ein bisschen weiter darüber nachdenke, dann tun Sie das. Aber wenn Sie denken, ich würde gerne mal von meinem Nachbarn, das ist ja vielleicht der eigene Ehepartner, mal hören, ob Ihnen was Ähnliches angesprochen hat. Ja, da haben Sie schon 2 gefunden, die glücklicherweise auch nebeneinander sitzen. Dann können Sie auch einen Augenblick miteinander reden. Nicht ganz lange, aber einen kleinen Augenblick, dass Sie sich darüber austauschen. Also, was Sie angesprochen hat, aber vielleicht auch mit einem Satz dazu, warum Sie das in besonderer Weise angesprochen hat.
Thank you.
möchte Sie bitten, dass Sie so langsam zum Ende kommen, auch wenn Sie das Gefühl haben, jetzt sind wir gerade erst richtig warm geworden. Ich würde Ihnen gern einige Dinge jetzt genauer beschreiben und sagen aus meiner Sicht, warum mich das berührt, also was nochmal genauer, was mich berührt und warum es mich berührt. Das eine hat mit Vers 45 zu tun, wo Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Das ist bei Pastoren so, eine Menge Bücher zu Hause stehen, die meisten, das hat mit der Tradition zu tun, kommen aus dem evangelischen Bereich. Dann habe ich aber inzwischen gemerkt, einiges, was aus der charismatischen Erneuerung kommt, nicht nur aus der evangelischen charismatischen Erneuerung, sondern auch aus der katholischen charismatischen Erneuerung, weil ich das Gefühl habe, einiges ist da noch ein bisschen deutlicher auf den Punkt gebracht als manches im evangelischen Raum. Und darum geht es mir jetzt. Ich habe ein Buch vom Papst Benedikt. Und das, vielleicht kennen Sie das auch. Das ist in Interviewform entstanden, im Gespräch mit einem Journalisten. Der stellt dem Papst alle, das ist entstanden, als er dann Papst geworden war, gerade aus der Zeit. Da stellt er dem Papst alle möglichen Fragen. Das ist nicht hohe Theologie, sondern das ist in Alltagssprache formuliert, aber ganz wichtige, zentrale, klare Fragen und klare Gedanken. Und eine Frage, die ist für mich untrennbar mit diesem Vers 45. Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat, zusammen. Und dieser Gedanke, der ist ja nicht nur hier ausgesprochen, sondern der kommt an anderen Stellen im Johannesevangelium auch vor, dass man sich im Blick auf Gott an Jesus orientieren kann. Und dieser Journalist fragt den Papst und sagt, ich habe einen Sohn, der kommt langsam ins Fragealter. Und zwar stellt er Fragen, die mich an meine Grenzen bringen. Früher hat er Fragen gestellt, die konnte ich noch einigermaßen beantworten. Aber jetzt ist er in einem Alter, wo er Fragen stellt, die mich an die Grenze bringen. Zum Beispiel hat er vor einiger Zeit gefragt, Papa, wie soll ich mir eigentlich Gott vorstellen? Und fragt dann den Papst, was würden Sie ihm antworten? Und der Papst sagt, ich würde dem Sohn sagen, schau dir Jesus an, weil Jesus ja gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist für mich ein ganz tiefer, wichtiger, berührender Gedanke, auch weil ich öfter mit Menschen ins Gespräch komme, die sagen, ja Gott, irgendwie, ja, da kann ich schon was mit anfangen, aber Jesus weiß ich gar nicht, wozu der nötig ist. Ich sage es mal ganz persönlich von mir, ohne Jesus könnte ich nicht an Gott glauben. Das wäre mir irgendwie zu unklar, zu vage. Ich kann eigentlich nur an Gott glauben, weil es Jesus gibt. Und deswegen berührt mich das auch so, dass es hier durch den Evangelisten Johannes so auf den Punkt gebracht ist. Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Das ist der eine Aspekt, den ich ansprechen möchte. Und das andere, was mich eben sehr berührt, ist die Sache mit dem Licht, dass Jesus als das Licht in die Welt gekommen ist. Es hat mich nochmal erinnert an ein Lied aus der Popmusik, was meine Teenagerjahre und die frühen 20er begleitet hat. Ich denke, kennen viele von Ihnen, Simon und Garfunkel, Sounds of Silence. Das ist ja schon ein irrer Titel, wenn man überlegt, dass die Silence, also die Ruhe, dass die einen Sound haben kann, dass die einen Klang haben kann. Und da wird, also ich denke, nachdem Bob Dylan jetzt einen Friedensnobelpreis gekriegt hat, sollte man auch über Paul Simon und Art Garfunkel nachdenken, ob die nicht auch einen verdient hätten. Also ich denke, das ist poetisch schon sehr anspruchsvoll, was die beiden zustande gebracht haben. Und da wird beschrieben, wie einer im Dunkel durch die Stadt läuft und in das grelle Neonlicht reinkommt und trotzdem das Gefühl hat, es ist dunkel, weil es dunkel in ihm selber drin ist. Und das ist ja eine Erfahrung, die ganz viele Menschen kennen, auch die gar nicht Christen sind und die keine Ahnung davon haben, dass durch Jesus Licht in ihr Leben kommen könnte. Aber die merken, es wird in unserer Welt immer heller. Wenn ich überlege, meine Kindheit ist in den 50er Jahren gewesen, da war es in dem Dorf, in dem ich groß geworden ist, da waren die Straßenlaternen, die waren so funzeliger. Da war noch nicht so viel Licht. Aber wenn man jetzt, wenn wir jetzt durch die Innenstadt gehen würden, es ist überall hell erleuchtet, aber das heißt ja noch nicht, dass es im Leben von den Menschen, die durch dieses helle Licht gehen, dass es in den Menschen auch hell ist. Also, und deswegen packt mich dieser Gedanke, dass Jesus sagt, ich bin als Licht in die Welt gekommen. Ein weiterer Hinweis. Er sagt, ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Und das ist ja vielleicht auch eine tragische Nebenwirkung der gesamten Kirchengeschichte, dass es immer noch viele Menschen gibt, die zunächst mal, wenn sie an Gott denken, Angst haben, dass er ihnen was vorhalten will, dass er sie bestrafen will, dass er Gerechtigkeit herstellen will, und zwar so, dass es zu ihren Ungunsten passiert. Ich habe vor längerer Zeit einmal ein Gespräch gehabt, das hat mich sehr berührt, mit einer Pastorin, die im katholischen Bereich groß geworden ist. Und ich habe ihr Folgendes erzählt. Ich habe ihr erzählt, dass dieser Satz aus der katholischen Eucharistiefeier, dass die Gemeinde dann, bevor das Brot ausgeteilt wird, gemeinsam sagt, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, aber sprich nur ein Wort. So wird meine Seele gesund. Sie merken, ich schlucke jetzt schon. Das geht mir so nah. Ich wusste das. Ich denke, ich war so Anfang 50, als ich das überhaupt mitgekriegt habe, dass es bei euch in der Liturgie von der Eucharistie drin ist. Und inzwischen machen wir das auch. Nicht alle, aber viele im evangelischen Bereich machen das auch. Ich mache das auch, weil mir das so viel bedeutet. Und dann sagte diese Pastorin, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe diesen Satz immer so gehört, dass er mich klein gemacht hat. Ich habe immer gehört, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Und ich habe gesagt, das ist komisch. Und ich habe immer gehört, oder ich höre immer, also dass ich nicht wert bin, dass er unter mein Dach geht, war für mich auch immer, hat nie zur Diskussion gestanden. Also dass ich nicht der Mensch bin, der ich eigentlich sein könnte, das war mir auch ohne Jesus schon klar, ist mir durch Jesus nochmal deutlicher geworden. Aber was meiner Seele gut tut, ist dieser andere Satz, nämlich sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich denke, die meisten hier wissen ja, es gibt auch körperliche Heilung, aber es gibt genauso, das ist ebenso wichtig, es gibt auch seelische Heilung. Und vor diesem Hintergrund, dass es offenbar Menschen gibt, egal ob evangelisch oder katholisch oder auch charismatisch und evangelikal und sonst wie, bei denen die Botschaft der Bibel, die Botschaft von Jesus nicht als was Rettendes angekommen ist, sondern als was Angstmachendes angekommen ist, ist mir das so wichtig, dass Jesus es nochmal deutlich sagt, er ist nicht gekommen, dass er die Welt richtet, sondern dass er die Welt rette. Und dann spart er allerdings die negative Hintergrundfolie auch nicht aus. Also hier wird deutlich, er sagt deutlich, was er will. Er will retten und nicht richten. Dazu ist er gekommen. Dann heißt es aber weiter, wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das heißt, der hat sich sozusagen schon ins Abseits, würde man beim Fußball sagen, gestellt. Auch dazu ein persönliches Erlebnis. Ich komme ja aus dem Hermannsburger Missionswerk. Bei einem der Missionsfeste, es ist schon Jahre her, habe ich eine Predigt gehört, wo jemand das mal sehr stark auf den Punkt gebracht hat und hat gesagt, am Ende unseres Lebens wird Gott uns einmal nicht fragen, ob wir alles richtig gemacht haben. Das weiß er sowieso, dass wir nicht alles richtig gemacht haben. Sondern er wird uns sagen, ich habe meinen Sohn in diese Welt gesandt. Der ist am Kreuz für dich gestorben, damit der Weg zu mir wieder frei ist, damit nichts zwischen dir und mir stehen muss. Hast du das für dich haben wollen? Oder bist du achtlos daran vorbeigegangen? Und ich denke tatsächlich, am Ende unseres Lebens eingestehen zu müssen, das wäre die Katastrophe schlechthin. Sagen zu müssen, ich habe das gehört, aber ich habe es nicht gewollt, weil ich zu stolz war. Oder ich habe es nicht gewollt, weil ich gedacht habe, ach, ich kriege das schon selber gebacken. Oder weil ich irgendwelche Vorurteile hatte. Das ist dann tatsächlich auch der dunkle Hintergrund. Aber das ist der Hintergrund und nicht der Vordergrund. Der Vordergrund ist, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu retten und nicht um zu richten. Und dann ist da, das ist das Letzte, was ich unterstreichen möchte, in Vers 50, die Rede davon mit dieser besonderen Formulierung. Sein Gebot, Gottes Gebot, also das, was er für uns will, ist das ewige Leben. Ich habe das mal in einem Satz gehört, den ich nie wieder vergessen habe. Und dieser Satz hieß, Gott will seine Ewigkeit, will seinen Himmel nicht ohne uns haben. Er will ihn nicht ohne dich und mich haben. Er will uns dabei haben. Das ist der eigentliche Wille Gottes. Ganz zum Schluss drei Konsequenzen. Ich komme nochmal auf diese Art und Weise miteinander, nach der ich so ein bisschen vorgegangen bin, jetzt in der Gruppe die Bibel zu lesen, wenn man durchgeht. Also man liest erstmal und spricht etwas aus, was einen angeredet hat, dann geht es tiefer und man sagt, warum einen das bewegt hat, so wie es jetzt ist. Und dann kommt zum Schluss der Schritt in den Alltag hinein oder der Blick in den Alltag hinein, dass man überlegt, nach dem, was uns jetzt berührt hat, nach dem, was uns wichtig geworden ist und wir darüber gesprochen haben, ist die Frage, was bleibt denn für den Alltag? Zwei Gedanken. Für den Alltag, also von dem, was wir jetzt miteinander bedacht haben, zwei Dinge, die ich mit in den Alltag nehmen möchte. Das eine ist, es ist ja deutlich merkbar, wir kommen jetzt in die dunkle Jahreszeit hinein. Und von Finsternis muss uns nicht groß was erzählt werden. Also mir geht das schon aufs Gemüt. Wenn am Nachmittag, wenn ich das Gefühl hatte, so jetzt kommen noch mal schon so ein paar schöne helle Stunden, wo man auch noch mal draußen im Garten sitzen kann, dann dämmert es draußen schon. Und diese äußere Dunkelheit ist für mich immer ein Bild für die innere Dunkelheit. Und ich bin, das gebe ich ganz offen zu, im Winterhalbjahr nicht so gut gestimmt, von Natur aus jedenfalls, nicht so gut gestimmt wie im Sommerhalbjahr. Da fällt es mir leichter, dem Leben die heiteren Seiten abzugewinnen. Und ich möchte mir das in der Winterzeit öfter und intensiver vor Augen halten. Gerade in dem Dunkel kann man vielleicht auch das Licht, was von Jesus kommt, intensiver wahrnehmen und sehen. Und das ist ja das Schöne in unseren Weihnachtsgottesdiensten. Da ist ja dann ganz viel Licht und da wird es auch äußerlich zum Ausdruck gebracht. Aber jedenfalls, also wenn die Tage trüber werden, ich möchte mich nicht über das Wetter beklagen und den Sommer herbeisehen, sondern ich möchte auch den Winter intensiv erleben mit diesem Gedanken im Hintergrund, er ist das Licht in meinem Leben und er ist auch das Licht, das innerlich in das Dunkle meiner Seele reinleuchtet. Und dann ein anderes Stichwort noch, das, was Jesus da sagt, dass er sozusagen Gott reflektiert, dass wenn man ihn sieht, dass man dann Gott sieht. Ich habe von meiner Berufstätigkeit, und das kriegt man ja nicht aus dem System heraus, was einen beruflich beschäftigt hat, immer wieder mit diesem Stichwort interreligiöser Dialog zu tun gehabt und habe das weiterhin, die Frage, wie verhalten sich eigentlich die verschiedenen Religionen zueinander. Und ich bin jetzt kürzlich bei einer Tagung zum Thema Mission gewesen und die war so, wie es leider öfter bei dem Thema ist, dass da Vertreter der christlichen Kirchen sich mehr über das Unrecht, das durch die Mission geschehen ist, beklagen, als über das Gute, das die Mission gebracht hat. Ich weiß das auch, das muss man schonungslos sagen. Ein afrikanischer Theologe hat das mal so ausgedrückt und hat gesagt, wie abscheulich das gewesen ist, was an Unrecht durch die christliche Kirche in die Welt gekommen ist. Das merkt man daran, dass noch Jahrhunderte nach den Kreuzzügen wir uns dafür schämen, dass das im Namen von Jesus passiert ist. Aber da fing dann auch gleich wieder einer an und sagt, ja, er wäre in Namibia gewesen und was da an den Einheimischen an Unrecht getan worden wäre, das wäre ja fürchterlich und das müsste man nochmal ganz neu aufarbeiten. Ich bin da überhaupt nicht gegen und ich bin überhaupt nicht dafür, dass man dieses Unrecht im Nachhinein schönredet. Aber es ergab sich, dass ich nachher nochmal kurz persönlich mit ihm reden konnte. Ich habe mich dann geärgert, dass ich im großen Kreis nichts dazu gesagt habe. Und dann ergab sich die Gelegenheit, nachher nochmal persönlich mit ihm zu reden. Und ich habe gesagt, wissen Sie, ich weiß das auch alles, was Sie hier kritisch angesprochen haben. Aber ich kenne zum Beispiel in Göttingen, wo ich lebe, aus internationalen Gottesdiensten Christen aus Korea, die mir Namen von deutschen Missionaren genannt haben, die in ihrer Heimat das Evangelium gebracht haben. Ich habe auf dem Missionsseminar studiert und diese Namen waren mir völlig unbekannt. Und diese koreanischen Christen, die erwähnen nicht mal mit dem Unterton, weil es das in ihrem Land auch so nicht gegeben hat, das Unrecht. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, dass Pjöngjang, der Regierungssitz vom heutigen Nordkorea, ist mal Zentrum einer Erweckung in Korea gewesen. Da ist das Evangelium zu Anfang hingekommen. Und die Koreaner sprechen mit höchster Achtung von den Missionaren, die dort hingekommen sind. Und ich habe ihnen das gesagt und ich denke, man kann das nicht so mit einem Federstrich abtun und sagen, also da ist ja mit der Mission so viel Unrecht passiert. Natürlich ist das Unrecht passiert, aber man muss auch den Segen betonen, der damit zusammenhängt. Und vor allen Dingen bin ich der Meinung, dass Jesus so einzigartig ist, dass wir nicht die Klappe halten können. Dass wir nicht vor lauter Angst, wir trampeln jemand auf der Seele rum oder wir produzieren irgendwelches Unrecht, dass wir nicht die Einzigartigkeit von Jesus verschweigen können. Und das ist mir wichtig. In diesem Wort kommt das alles für mich zusammen. Ich habe mich nie gern mit anderen Leuten gestritten und jetzt, wenn man älter wird, dann macht man es vielleicht noch weniger. Ich möchte mich nicht mit anderen Leuten streiten. Aber eins möchte ich nicht wegdiskutieren lassen, nämlich die Einzigartigkeit von Jesus. Und diese Einzigartigkeit von Jesus, die kommt für mich auf wunderbare Weise in diesen Worten zum Ausdruck. Amen. Ach so, wenn Sie diese Methode mit den 7 Schritten nicht kennen, aber jetzt ein bisschen Interesse gewonnen haben, ich habe 15 Kopien gemacht von dieser Methode. Sie können das mitnehmen und mal gucken, falls Sie in der Gruppe zusammen Bibel lesen, ob Sie was damit anfangen können.
Legen wir da aus, ne?
Ja.
Wir legen das hier vorne.